Also Kultur ist für mich praktisches und kreatives Nachdenken über das Leben und zu versuchen, sich klar zu werden, was das eigentlich ist, dieses komische Ding Leben, weil ich weiß es nicht. Und tatsächlich, ich beschäftige mich am liebsten häufig mit technischem Zeug. Das erlaubt mir einfach irgendwie, mich irgendwo rein zu vertiefen in eine Welt, die ich jetzt gerade in meinem Alltag nicht habe. Und das ist eben vor allen Dingen auch Kultur, also dass man sich eine Welt erschafft, in der man sich frei fühlt und lebendig. Und Kunst und Kultur brauchen Geld, weil sie sonst nicht existieren können. Ich habe überhaupt nichts gegen angewandte Musik. Wenn die Welt aber nur daraus bestehen würde, dann wäre es eine extrem große Verarmung. Kultur und Kunst brauchen die Freiheit, unabhängig von einem zielgerichteten Produkt entstehen zu können.
Was bedeutet denn Kultur für Sie?
Kultur, was ganz Schönes, was einfach gut tut.
Was Deutsches halt, zum Beispiel Bratwurst.
Kultur, ja, viele unterschiedliche Meinungen, Ansichtsweisen und netter Zeitvertreib.
Wie ist es denn mit Konzert, Theater, Museen? Machen Sie sowas?
Ich mag schon gerne so klassische Sachen, so alte Sachen.
Bin nicht der große Kulturfan, aber ab und zu mache ich schon, ja.
Wird denn Kultur von der Politik genügend finanziell unterstützt?
Könnte wahrscheinlich noch mehr sein, aber es gibt viele andere Bereiche, die auch Geld brauchen. Jeder braucht Geld.
Zwischenton, der kulturpolitische Podcast der Georg von Vollmer Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kocherler Zwischenton. Ich bin Michaela Friedrich und mein Gast ist heute Mathis Nitschke. Schön, dass du da bist, Mathis.
Danke.
Du bist Komponist, Klangregisseur, Sounddesigner und Musikproduzent. So steht es auf Wikipedia. Als ich dich neulich allerdings fragte, als was du dich selbst wahrnimmst, hast du mir gesagt, aktuell als Theatermacher. Wie ist das zu verstehen?
Tatsächlich, das ändert sich ständig. Ich weiß auch immer nicht, was ich bin. Also Komponist ist mir persönlich wichtig. Das war auch das, wo ich das größte Problem hatte, mich selber so zu nennen. Und mit einer der wesentlichen Antriebsfedern, Komposition zu studieren, war quasi wie einen Führerschein zu haben. Also die Erlaubnis zu haben, so quasi offiziell legitimiert, ich darf komponieren, ich habe das studiert. Wie viel ich jetzt von dem Studium nutze oder ob ich nicht auch ohne Studium hätte komponieren können, das ist eine völlig andere Frage, sondern da geht es viel auch dann darum, welchem Erwartungsdruck man sich selber gegenüber sieht, gesellschaftlich, familiär und so weiter. Ich arbeite aber in vielen, vielen Disziplinen und habe auch viele Hüte auf. Also ich habe viel Sounddesign gemacht, auch für Film und Hörspiele und Werbung. Ich habe auch viel Werbung produziert. Bin auch sehr viel einfach am Mischpult gesessen. Also das war in der Jugend, habe ich zwar wahnsinnig viel Gitarre gespielt, aber fast noch mehr irgendwie am Mischpult Bands gemischt. Und das war immer parallel bei mir. Also insofern gibt es diese Verbindung zwischen Musik und Technik, ist sehr früh verankert. Und parallel dazu einfach Theater. Also ich spiele Theater, seitdem ich 10 bin und war da auch schon immer hinterm Mischpult. Also bin aus der Schule rausgeflogen, weil ich nicht mehr in die Schule gegangen bin, sondern nur noch im freien Theater gearbeitet habe.
Du hast ja auch klassische Gitarre studiert. Findet das irgendeinen Eingang in deine Arbeit jetzt? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Also von dem her, was du erzählst, höre ich eher viel Theater, viel Musik. Wie bist du darauf gekommen, klassische Gitarre zu studieren und hat es irgendwelche Spuren in deiner Arbeit hinterlassen?
Naja, also ich war und wahrscheinlich bin ich, auch wenn ich seit Jahren eigentlich das Instrument nicht mehr in die Hand nehme, Gitarrist. Ich habe mich aber eigentlich nie als Gitarrist durchs Leben gehen gesehen. Ich habe gerade schon erwähnt, ich bin aus der Schule geflogen, ich habe kein Abitur. Und tatsächlich das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt studieren konnte ohne Abitur, war im Konservatorium Gitarre. Und so bin ich tatsächlich, obwohl ich eigentlich nie wirklich, also natürlich habe ich gerne Gitarre gespielt, aber das war eigentlich die einzige Möglichkeit, in ein Studium zu kommen, war nur der Weg über die Gitarre. Und so habe ich das dann halt quasi professionalisiert. Das war insofern wahnsinnig lehrreich, weil, also für so ein grundsätzliches Verständnis von dem, was es bedeutet, Musiker zu sein, das ist natürlich extrem wichtig, abgesehen davon, dass ich gerne Gitarre spiele.
Was besonders ungewöhnlich in dem Kontext ist, ist dein Interesse an Technik. Das ist etwas, was selten ist im performativen Bereich. Zumindest bis vor Corona war das so. Was fasziniert dich daran, diese Dinge zu verbinden?
Das ist wahrscheinlich schlussendlich einfach eine Folge dessen, dass ich einfach fasziniert von dem Zeug bin und da so ein kindlicher Spieltrieb herrscht. Und ich interessiere mich dafür, ich spiele gerne damit rum und ich versuche dann halt, wenn ich Arbeiten mache, irgendwie alles, was mich interessiert, zusammenzubringen. Und das betrifft zum Beispiel auf einer rein musikalischen Ebene dann die verschiedenen Genres, die ich dann, wo ich mir denke, warum soll ich mich jetzt hier auf eins limitieren? Also wenn Kunst eins sein soll, dann doch bitte grenzenlos. Und wir haben uns vorhin auch über die Lebensläufe unterhalten. Das ging ja bei mir alles kreuz und quer. Also meinen Kompositionsabschluss hatte ich dann mit Mitte 30. Und hatte zwischendurch ein paar Jahre Werbung produziert, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, quasi innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten. Und das kann ich auch nicht. Da bin ich dann auch nicht gut. Also das ist total Pillepalle, wenn ich versuche, innerhalb dieser Grenzen irgendwas zu machen. Also ich habe dann irgendwann halt auch gemerkt, dass bei mir auch nur eine Qualität entsteht, die mich selber interessiert, wenn ich diese verschiedenen Disziplinen miteinander verbinde. Und das auch im emotionalen Sinne. Also viel Kultur wird produziert oder viel Kunst wird produziert aus einem, sagen wir mal, sehr reflektierenden Bewusstsein raus, wo sehr viel überlegt wird und sehr viel nachgedacht wird und sehr viel erinnert wird. Und wenn ich aber mich daran erinnere, irgendwie was für Kunstereignisse wirklich mein Leben verändert haben, dann sind es halt die, wo einfach es gekracht hat, visuell, akustisch oder wo es einfach groß war. Und das, finde ich, sollte dann auch die Aufgabe sein, also wirklich ein Erlebnis herzustellen, das einen mit einer gewissen Wucht umhaut. Und das funktioniert aber natürlich dann auch nicht, ohne dass es dann, sagen wir jetzt mal, intellektuell unterfüttert ist. Sonst haben wir das, was in der Eventindustrie irgendwie gemacht wird, wo man sich dann auch benutzt fühlt. So, und da muss man die richtige Balance finden. Also Bauch ohne Kopf geht nicht, Kopf ohne Bauch geht auch nicht.
Was mir noch auffällt in deiner Arbeit, ist die Bedeutung von Orten und von Räumen. Du hast zum Beispiel eine Technooper in einem alten Heizkraftwerk produziert. Du hast eine App entwickelt für einen Hörspaziergang an der Isar, also draußen in der Natur. Oder auch schon mal eine Operninstallation auf einem Busbahnhof realisiert. Welche Rolle spielen denn Räume für deine Kunst und insbesondere auch öffentliche Räume?
Das hat ganz viel mit der vorherigen Frage zu tun, mit den Konventionen. Also ich gehe gerne in einen Konzertsaal, aber mit einer der schwierigsten Aufgaben für mich wäre, in einem dieser tradierten Räume Kunst zu schaffen. Also für einen Konzertsaal habe ich so gut wie noch nie irgendwas gemacht. Warum habe ich das Problem? Es gibt einfach so massiv grandiose Arbeiten und Werke für diese Räume. Also da fällt mir auch nichts ein, was ich dem noch irgendwie hinzufügen wollte auch, geschweige denn von könnte. Räume zu finden, hat damit zu tun, dass diese Räume einfach noch frei sind und nicht besetzt sind mit Meisterwerken aus der Vergangenheit. Und zum anderen haben natürlich diese gefundenen Räume und Orte die Möglichkeit, etwas zu erschaffen, was halt auch für die anderen, für mein Publikum dann neu ist. Weil das sind meist fast immer Orte, an denen man einfach so vorbeigeht. Und wenn dann da etwas stattfindet, was überhaupt nicht zu diesem Ort passt, wie man ihn im Alltag erlebt, dann ist bestenfalls die Situation geschaffen, dass man diesen Ort neu erlebt und dadurch auch seine eigene Wahrnehmung neu erlebt und dann auch sich selber neu erlebt.
Wenn es um Kunst und Kultur geht, wird generell nicht so wahnsinnig gerne über Geld gesprochen. Du tust es auf deiner Website, in deinem Blog, hast zum Beispiel darüber geschrieben, wie sich Klangregie mit einem kleinen Budget realisieren lässt oder wie du ein großes Musiktheaterprojekt finanziert hast. Warum tust du das? Warum sprichst du über Geld?
Weil die anderen nicht über Geld reden. Und es ist jedes Mal, wenn ich auch über Geld schreibe oder dass ich ja wirklich über quasi das Unternehmertum von unserem Musiktheaterprojekt schreibe, dann hat man immer so die Befürchtung, dass die anderen das jetzt nicht gut finden oder so. Aber ich glaube, wir müssen mehr über Geld reden. Und wir müssen auch mehr darüber reden, wie wir Künstler uns frei machen können von den Zugeständnissen anderer. Es hat oft den Anschein von so einem Gnadenakt jetzt, geben wir mal den kleinen Künstlern da was. Und das sollte nicht unserem Selbstbewusstsein entsprechen. Und auf der anderen Seite steht natürlich Hardcore zielorientiertes Produkt entwickeln. Und das kann auch nicht unser Ziel sein. wenn an der Kunstakademie zum Beispiel irgendwie über Geld gesprochen wird, da geht es dann darum, wie erkenne ich auch in meiner Kunst mein USP, also mein Unique Selling Proposition. Das sind alles Faktoren, die nicht falsch sind, aber gar nicht zum Ziel führen. Und in so einem Projekt wie bei der Maya, also das Musiktheater im ehemaligen Heizkraftwerk in Aubing, das war richtig teuer, das war so richtig teuer. Und da bin ich sehr stark auch ins persönliche Risiko gegangen. Also ich konnte gar nicht anders. Ich war gezwungen, einfach durch die Größe, die das nimmt, auch wirklich unternehmerisch zu denken. Also ich musste einfach über die 5 Tage mindestens 1200 zahlende Besucher haben, damit ich nicht drauf zahle. Eine der frühesten Entscheidungen war, gleich mit der Werbung die Leute auch in die Geschichte mit reinzuziehen. Also Werbung zu nutzen als Storytelling. Das so zu denken, das hat total Spaß gemacht. Das war ein künstlerisches Arbeiten und gleichzeitig ein unternehmerischer Erfolg. Also ich habe weit jenseits von 1500 Zuschauern gehabt.
Das klingt alles wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das ist nicht nur für dich eine spannende Erfahrung, sondern auch für dein Publikum, das ja in diesem Rahmen etwas erlebt und erfährt, was ziemlich unkonventionell und ungewöhnlich ist. Und in der Kocheler Musikwerkstatt, da gehst du noch einen Schritt weiter. Du ermutigst die Teilnehmer selbst, kreativ, künstlerisch tätig zu werden. Was macht es so spannend, Kunst nicht nur zu rezipieren, passiv zu erfahren, sondern selbst aktiv zu werden, selbst wenn man jetzt nicht die Voraussetzungen einer künstlerischen Ausbildung hat?
Also Kunst für mich ist eigentlich sowieso immer erstmal aktives Leben. Also das, was man so wahrnimmt und hört und riecht und schmeckt, das nicht irgendwie verschwinden zu lassen, sondern das zu verarbeiten und umzuwandeln in etwas Persönliches, Eigenes. Und Kunst schaffen ist erstmal ein wunderbarer Weg, mit allen Sinnen durchs Leben zu gehen.
Und das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich, Mathis.
Dankeschön.
Das war Zwischenton, der kulturpolitische Podcast der Georg von Vollmer Akademie. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann seien Sie doch auch beim Kocheler Kulturdiskurs mit Mathis Nitschke am 13. November dabei und diskutieren Sie mit. Oder kommen Sie ins schöne Kochel am See zur Kocheler Musikwerkstatt vom 12. bis 14. November. Alle Infos zum Kulturdiskurs, zur Musikwerkstatt und zu weiteren Veranstaltungen der Georg von Vollmer Akademie, einer öffentlichen Einrichtung für politische Bildung, finden Sie unter www.vollmer-akademie.de. In der nächsten Folge von Zwischenton spreche ich mit der Pianistin Yara Thal. Bis dahin wünscht alles Gute und viel Kultur Ihre Michaela Friedrich.